Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Coaching-Branche unter Druck. Das Pseudo-Coach-Problem von Silvia Jumpertz.
Tränen und Schweiß haben die gleiche Konsistenz, aber nur der Schweiß bringt dich weiter. Ein Spruch zum Augenverdrehen, rausgehauen vom Satiriker Heinz Strunk in der Sendung Reschke Fernsehen. Strunk spielt dort einen penetranten Erfolgscoach, der Moderatorin Anja Reschke im Studio ständig neunmal kluge Motivationssprüche um die Ohren haut. Ausstaffiert mit unterkomplexen Flipchart-Grafiken, goldgerahmter Brille, Einstecktuch und Krawatte gehört Strunk optisch noch zur alten Garde arrivierter Anzugträger, die schon vor Jahrzehnten mit ihren Seminaren und Ratgebern das große Geld und den überragenden Erfolg versprachen. Doch sein Auftritt in dem Beitrag unter dem Titel Psychotricks, die bizarre Show der Life-Coaches, ist bei weitem nicht das Bizarrste, was dort gezeigt wird.
Anja Reschke greift in ihrer halbstündigen Sendung, einer Mischung aus journalistischer Reportage und Unterhaltungsshow, ein Thema auf, das in den vergangenen Monaten auch viele andere Journalisten und Journalistinnen auf den Plan gerufen hat. Es geht um den Boom der Coaching-Branche oder vielmehr um deren unseriöse Auswüchse. Es geht um zwielichtige Geschäftspraktiken, um Abzocke und die Manipulation von Menschen, die in einer Welt der Krisen und Unsicherheiten Unterstützung, wenn nicht gar Seelenheil suchen. Manche von ihnen bräuchten eine Psychotherapie. Doch Therapieplätze sind rar. Coaching-Angebote bzw. Angebote, die sich so nennen und große Versprechungen machen, liegen dagegen nahe. Reschke zitiert Google. Laut dem Betreiber der Suchmaschine ist das Suchinteresse nach sogenannten Life-Coaches in den vergangenen 5 Jahren um 50% nach oben geschnellt. Und die Nachfrage trifft auf ein gigantisches Angebot. Füttert man Google mit entsprechenden Anfragen, erhält man Millionen Treffer.
Das Problem dahinter? Der Coaching-Markt ist nach wie vor nicht reguliert, der Begriff Coach nicht geschützt. Zwar gibt es Verbände, die Qualitätsrichtlinien erstellen und Zertifikate vergeben. Allerdings ist die Verbandslandschaft selbst höchst kleinteilig. Kaum streitet man sich in einem Verband, spaltet sich eine Gruppe ab und gründet den nächsten Verband, sodass auch Kleinstverbände mit vielleicht 100 Mitgliedern entstehen, die Zertifikate vergeben, kritisiert der Psychologieprofessor und Coaching-Forscher Carsten Schermoli von der SRH Hochschule Berlin. Folglich gibt es keine allgemein verbindlichen Qualitätskriterien und keine spezifischen Adressaten, an denen sich die Politik wenden könnte, sollte sie den Gedanken an eine Regulierung des Marktes ins Auge fassen.
So kommt es, dass das Etikett Coaching auf alles gepappt werden kann, was dadurch aufgewertet werden soll. Paradoxerweise hat womöglich gerade die Aufwertung, die der Coaching-Begriff durch wissenschaftliche Nachweise für die Wirksamkeit von Coaching erfahren hat, dazu beigetragen, dass ihn auch Scharlatane nur zu gern als attraktives Verkaufsargument nutzen, vermutet Schermuli. Was uns daher in den Social Media und manchmal auch auf Plakaten, die das nächste Großevent in der örtlichen Stadthalle ankündigen, anspringt, sind Coaches, deren Leistungsspektrum, ganz abgesehen von der Qualität, oft wenig mit Coaching im engeren Sinne, verstanden als persönliche Begleitung von Menschen auf Zeit, zu tun hat. Ob Motivationsevent oder Online-Vertriebsseminar, all das nennt sich Coaching, fasst Lars-Peter Linke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Coaching-Verbandes DVCT, ein Kernproblem zusammen. Im Grunde, so Linke, gäbe es daher 2 Coaching-Märkte, den, auf dem ausgebildete Coaches agieren, und den, auf dem man sein Angebot nach Lust und Laune neuerdings als Coaching betitelt.
Dass dieser Markt wächst und vielen zwielichtigen Akteuren Raum bietet, die sich keinen ethischen und fachlichen Standards verpflichtet fühlen, ist Linke zufolge nicht zuletzt auf die Social Media zurückzuführen. Dadurch wurden Markteinstiegsbarrieren enorm gesenkt, sagt er. Aufgrund von YouTube, Instagram und Co. sei es einfacher denn je, sein Angebot ins Blickfeld der Menschen zu rücken. Man kann, so Linke, ohne Gebäude, ohne Geschäftsausstattung, ohne Ausbildung, ohne Erfahrung sofort starten. So lange, bis sich die ersten Opfer lautstark beschweren.
Ein plakatives Beispiel für das Phänomen sind die selbsternannten Online-Business-Coaches, die Moderator Jan Böhmermann bereits Anfang 2023 in seiner Sendung ZDF Magazin Royal witzelnd aufs Korn nahm. Bros, die auf dicke Hose machen, via YouTube, Instagram und TikTok überteuerte Webinare verticken und laut, grell und aufdringlich anpreisen, dass dicke Autos und fette Luxusuhren für jeden drin sind, der ihren Erfolgs- und Finanztipps folgt.
Gerade bei der Böhmermann-Sendung stellt Lars-Peter Linke allerdings auch ein Manko fest, das aus seiner Sicht viele der aktuellen Dokus über die Szene kennzeichnet. Leider machten die meisten Sendungen, so Linke, zu wenig deutlich, was Coaching tatsächlich ist und wie man einen guten Coach finde. Der Feigenblatt-Hinweis, die meisten Coaches arbeiten seriös, hilft nicht viel, wenn man im Beitrag die falsche Selbstbezeichnung unkritisch übernimmt und Menschen als Coaches bezeichnet werden, deren Leistungsangebot mit Coaching rein gar nichts zu tun hat, meint Linke und greift zu einem Vergleich. Auch der Begriff Journalist sei nicht geschützt. Doch es würde wohl keiner Redaktion einfallen, Personen, die im Web Hate Speech und Co. veröffentlichen, als Journalisten zu bezeichnen. Der Coaching-Experte und Psychologe Christopher Rauen sieht das ähnlich. Er sagt, dass Coaching keine geschützte Berufsbezeichnung ist, heißt ja nicht, dass man die Leistung nicht definieren und abgrenzen kann.
Tatsache ist, dass mit der Böhmermann-Show eine Welle kritischer Coaching-Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien losgetreten wurde. Dabei ist das Thema, abgesehen vom Coaching-Begriff, eigentlich alles andere als neu. Unseriöse Teile der Weiterbildungsszene und kritische Berichterstattung darüber gab es schon vor Jahrzehnten. Aktuell aber scheint das Sujet für viele Medienformate wieder besonders interessant, weil es verschiedene Themen verknüpft. Wirtschaftsflaute, Sinnsuche, digitale Medien, vermutet Lars-Peter Linke. Mit vergleichsweise einfacher Recherche könnten Redakteure schnell Stories entwickeln, die Informationen mit Emotionen kombinieren.
Dabei steht neben dem vermeintlichen Business-Coaching mit seinen unrealistischen Versprechungen ein Leben in finanzieller Fülle führen, 10.000 Euro im Monat verdienen. Vor allem das sogenannte Life-Coaching im Fokus der Berichterstattung. Hier wird mit etwas anderen, doch oft ebenso überzogenen Triggern operiert. Love, Life, Female Energy. Krisen und Depressionen beenden. Glückslevel erhöhen. Geschäftspraktiken am Rande der Legalität und qualitativ fragwürdige Angebote gibt es, glaubt man den aktuellen Reportagen, in beiden Feldern zuhauf. Branchenvertreter wie Linke und Rauen wollen der Berichterstattung, bei aller Kritik, daher auch keinesfalls die Berechtigung absprechen. Denn was die investigativ arbeitenden Journalisten jüngst zutage gefördert haben, zeigt Abgründe auf, vor denen auch die seriöse Coaching-Branche nicht die Augen verschließen kann.
Für ihre erstmals Ende 2023 ausgestrahlte Reportage »Coaching – Glück gegen Cash« schaute sich die Journalistin Svenja Kellershohn beispielsweise unter anderem die Aktivitäten von Life- und Erfolgscoach Damian Richter näher an. Richter präsentierte sich als erfolgreicher Unternehmer, der bereits mit 14 Jahren aus einem Schulprojekt heraus seine erste Firma und später weitere gründete, dann pleite ging, sich daraufhin aber wieder zum Millionär hocharbeitete. Ein typischer Marketing-Move in der Szene. Man erzählt sein Leben als Aufsteigergeschichte. Die Botschaft dahinter, auch du kannst es schaffen, wenn du meinen Weg gehst, dich anstrengst und in dich investierst. Gemeint ist, viele Seminare, Coachings und sonstige Angebote bei mir buchst.
Dabei verläuft der Einstieg meist noch kostengünstig, wie ein Selbstversuch Kellershohns zeigt. Gemeinsam mit über 1000 anderen Interessenten hat die Journalistin ein 3,5-stündiges Gratis-Webinar bei Richter besucht. Thema? Erfahre, wie du glücklich wirst. Nach 3,5 Stunden fühlte sich Kellershohn nach eigener Aussage indes weniger glücklich als erschlagen und wurde dazu aufgefordert, sogleich das nächste Seminar zu buchen. Kostenpunkt 4.997 Euro. Allerdings nur bei sofortiger Buchung. Normalerweise kostet die Teilnahme, so hieß es, 14.985 Euro. Auf dieses Spiel mit der Angst, eine einmalige Gelegenheit zu verpassen, stießen die Investigativjournalisten, die in den Öffentlich-Rechtlichen über die Auswüchse der Szene berichten, immer wieder.
Traurig wird es in den TV-Reportagen vor allem dann, wenn die Opfer der Abzocke selbst zu Wort kommen. Im Netz kursiert bereits ein Begriff für sie: Coaching Victims. In Coaching Glück gegen Cash etwa erzählt Bianca anonymisiert ihre Geschichte. Die Führungskraft einer Bank sehnte sich nach einer besseren Work-Life-Balance, wollte mehr Familie, weniger Arbeit, dabei aber den bisherigen Lebensstandard halten. Bianca stieß auf ein Gratisangebot auf Facebook, das Lebenshilfe versprach. Vor allem aber sagte der Coach, werdet selbstständig, werdet selbst Coach. Wie das gehen sollte, würde in einem anderen Kurs verraten. Und noch einem. Und wieder einem. Wobei auch hier Druck erzeugt wurde. Nur wenn man sich sofort anmelde, gäbe es das Angebot zu einem niedrigeren Preis, zum Beispiel für 11.000 statt 17.000 Euro.
Bianca verlor jedes Gefühl für Relationen. Sie ließ sich dazu hinreißen, immer weitere Seminare zu buchen. Was sie dabei antrieb, war auch die stete Hoffnung, dass beim nächsten Kurs wirklich endlich alles anders würde, dass dieser den ersehnten Durchbruch brächte. Auch das ist, wie in den Reportagen deutlich wird, keine Ausnahmeerscheinung. Wer schon viel investiert hat, Geld, Zeit und Energie, kann es sich nicht mehr leisten, einen Schlussstrich zu ziehen, nicht mental und oft auch nicht finanziell. Denn die bis dahin angehäuften Schulden müssen schließlich getilgt werden. Der Erfolg wird somit erst recht zur Pflicht. Und alle Zweifel werden weggeschoben. Selbst wenn man sich wie Bianca zwischendurch wundert, dass der erhoffte handfeste Input gar nicht geliefert wird, dass man stattdessen nur in einer Art Selbsthilfegruppe gelandet ist und wenn man schon mal vom Gedanken gestreift wird, womöglich in einer Sekte gelandet zu sein. Am Ende unterschrieb die Bankerin trotzdem einen Vertrag über ein Angebot, das 100.000 Euro kosten sollte und über dessen Inhalte sie fast nichts wusste. Trotz anwachsender Schulden und drohenden Bruchs mit dem Ehepartner fiel der Groschen bei ihr erst spät. Da war sie schon völlig am Boden.
Biancas Erklärung für den Wahnsinn? Was sind schon 100.000 Euro, wenn man erwartet, demnächst 50.000 im Monat verdienen zu können? Schillernde, visuell aufgepeppte Marketingbotschaften heizten solche Traumvorstellungen an. Bianca erinnert sich etwa an ein Video vom Millionärsclub, zu dem sie bald angeblich gehören könnte. Tolle Hotels, Privathubschrauber, knallende Sektkorken, Glamour, Luxus.
Begehrlichkeiten wecken? Auch das gelingt unseriösen Anbietern heute dank TikTok, Instagram und Co. besser denn je. Bekanntlich bieten die Social Media beste Möglichkeiten, verzerrte Idealbilder zu schaffen, sagt Christopher Rauen. Bilder, die suggerieren, dass das perfekte Leben möglich ist. Bilder, die zum permanenten Vergleich des eigenen Durchschnittsdaseins mit unrealistischen Traumwelten anreizen.
Neben den Social Media sind es nach Rauens Beobachtung auch heute noch vor allem Massenveranstaltungen, über die Menschen angefixt werden. Dank der Kombination von Social Media mit ausgefuchsten Marketing-Funneln und einem entsprechenden Marketing-Budget lassen sich riesige Hallen mit potenziellen Kunden füllen, in denen dann der eigentliche Verkaufsprozess beginnt, so Rauen. Nicht umsonst inszenieren viele Szene-Gurus ihre Auftritte dabei wie Popkonzerte. Dort gibt es verführerisch einfache Botschaften, unterhaltsame Storytelling und das Feeling, einer verschworenen, elitären Gemeinschaft anzugehören. Viele Besucherinnen und Besucher verlassen solche Events mit dem erhebenden Gefühl, sich selbst etwas Gutes getan zu haben. Von jenen, die gerade einer solchen Veranstaltung entströmen oder dafür anstehen, ist auch in den einschlägigen TV-Dokus vor allem Positives zu hören. Bei vielen wird es tatsächlich bei der ein oder anderen Inspiration bleiben. Andere jedoch fallen, wie Rauen es ausdrückt, den Verkaufstricks der Anbieter und den bei den Events wirkenden massenpsychologischen Effekten zum Opfer.
In der Sendung Coaching – Glück gegen Cash verweist der Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Canning auf ein psychologisches Phänomen, das sich die Anbieter zunutze machen. Nach dem Event, dem Seminar, der Online-Session kommt das Down, weil eben doch nicht die große Wende im Leben geschieht. Wenn dann auch noch der Anbieter mehr oder weniger subtil unterstellt, dass man einfach noch nicht genug getan habe, um das eigene Unterbewusstsein zu verändern, dann kann genau das der Stoff sein, aus dem die Sucht entsteht, immer wieder neue Seminare und Kurse zu buchen, was es auch kostet.
In einer Art inneren Zwang dazu geriet auch Charlotte M. Raven. Sie nennt ihre vielen Seminarbuchungen in der Sendung »Erleuchtet oder abgezockt?« im Sog der Coaching-Szene moderne Ablassbriefe. Als Coaching-Kundin hatte Raven schätzungsweise 50.000 Euro ausgegeben. Sie war zudem als Freiberufliche für Anbieter tätig und hat ihre Erfahrungen später in einem Buch verarbeitet. Heute sagt sie über die Live-Coaching-Bubble, Diese Szene ist alles andere als Licht und Liebe. Diese Szene ist hartes Geschäft, krasse Selbstvermarktung, heftige Manipulation. Raven weiß auch aus eigener Erfahrung, mit welch harten Bandagen viele der Coaches gegen Personen vorgehen, die Kritik äußern oder auch nur schlechte Bewertungen abgeben. Sofort gibt es Druck, Anwaltschreiben, Ärger.
Auch Reschke-Fernsehen flatterte, kaum dass man mit der Recherche begonnen hatte, Anwaltspost ins Haus. In diesem Fall im Auftrag von Tobias Beck, Coach, Trainer, Speaking Professional. Für Reschke war dies ein Anreiz, Beck jetzt erst recht auf den Zahn zu fühlen. Glaubt man der Sendung, stießen sie und ihre Kollegen bei Beck tatsächlich auf viele Ungereimtheiten. Von den üblichen, überzogen wirkenden Versprechungen über Hammerreferenzen, die zumindest stark zurechtgebogen schienen, bis hin zum Umstand, dass sich Beck, der das Aufsteigernarrativ vom Schulversager zum Coach-Superstar pflegt, selbst des Öfteren bei der Zahl der Schulen, von denen er geflogen sein will, vertut. Becks Anwälte, deren Schreiben in der Sendung zitiert werden, weisen alle Anschuldigungen zurück, wollen etwa die Referenzen als plakativ pointierte Marketingaussage verstanden wissen.
Was in den aktuellen Dokus über unseriöse Coaching-Anbieter generell auffällt? Jenseits der Anwaltschreiben reagierten die Business-Treibenden fast nie persönlich auf Anfragen der Redaktionen. Kaum einer wagte sich vor die TV-Kameras. Stattdessen gab es Drehverbote bei Veranstaltungen. Svenja Kellershohn, die mit ihrem Team der Zugang zu einem Damian-Richter-Event verwehrt worden war, gelang es immerhin, den Life-Coach und Erfolgstrainer vor dem Ort des Geschehens abzufangen und in ein Gespräch zu verwickeln.
Auf Fragen nach hohen Preisen und Stornierungsgebühren sowie dem Umstand, dass Menschen durch Buchungen bei ihm schon in den finanziellen Ruin geraten sind, reagiert Richter in der Sendung dem Anschein nach genervt. Preise, die für die einen hoch seien, seien es für andere eben nicht. Jeder könne schließlich selbst entscheiden. Die Frage sei doch, was kriege ich dafür? Die kritische Berichterstattung der Publikumsmedien hält Richter für einseitig. Man picke sich die wenigen Fälle heraus, die sagen, ich bin nicht happy. Dabei gebe es ordnerweise Feedbacks, tausende von Menschen, die bestätigten, das war geil, das hat mein Leben verändert, das war es wert. Bei denen, die weniger happy seien, sieht Richter eine Eigenschuld. Sicher gäbe es Menschen, die sich gedacht hätten, es sei leichter und gehe schneller, die erhofften Ergebnisse zu bekommen. Das könne dann vermutlich dazu führen, dass sich jemand Druck macht.
Dass Anbieter mit zwielichtigen Geschäftspraktiken auffallen, ist nur eine Seite der Medaille. Worauf die aktuellen Dokus darüber hinaus den Fokus legen, sind auch fachliche Defizite vieler selbsternannter Coaches. Wie Uta Bange von der Sekteninfo NRW bei Reschke Fernsehen berichtet, klopfen immer mehr Menschen, die nach einer Veranstaltung psychisch destabilisiert wurden, an die Türen von Sektenberatungsstellen. Denn wenn Anbieter, die dafür nicht qualifiziert sind, Menschen mit psychowirksamen Methoden bearbeiten, wenn sie Grenzerfahrungen aussetzen, kann das nach hinten losgehen. So berichtet Charlotte M. Raven in Erleuchtet oder abgezockt, dass eine Coachin sie, bar jeder psychotherapeutischen Ausbildung, trotz massiver psychischer Probleme nicht etwa zum Psychologen schickte, sondern einfach weiter coachte, ihr angesichts eines Bergs von Traumata riet, da musst du jetzt durch. Raven sagt, sie sei damals nahe daran gewesen, sich das Leben zu nehmen.
Beklemmend wirkt auch eine Szene von einem Damian-Richter-Event, die man bei Reschke Fernsehen einspielt. Ein Mann, der als Kind Schlimmes erlebt hat und sichtbar unter psychischer Anspannung steht, wird von Richter unter Beobachtung zahlreicher Menschen bearbeitet. Weißt du, was das Gute ist? Sagt Richter zu dem Mann. Alles, was vor 47 Jahren passiert ist, ist heute überhaupt nicht mehr wahr. Du bist nicht mehr dieser 7-jährige Junge. Jetzt bist du stark. Richter legt dem aufgewühlten Besucher die Hände auf die Schultern, ruft noch einmal lauter, jetzt bist du stark, und bringt den immer noch eher verzweifelt als gestärkt wirkenden Mann dazu, die Arme in die Luft zu reißen und es ihm nachzutun.
Auch beim studierten Psychologen Tobias Beck stoßen die Rechercheure auf Irritierendes. Die Rede ist von der zu seinem Speaking Performance Practitioner Programm gehörenden Outrageous Night, zu Deutsch Skandalnacht. Das Versprechen hinter dem Ganzen? Ängste vor öffentlichen Auftritten ablegen, Umsatz steigern, ein Netzwerk aus Superstars aufbauen. Wie das funktioniert, soll allerdings ein Geheimnis bleiben. Wie Zeugen, die anonym bleiben wollen, berichten, gab es eine Art Geheimhaltungspakt. Im Zentrum der Nacht standen den Aussagen zufolge eine Aktion, bei der die Teilnehmenden dazu aufgefordert worden waren, sich backstage mit bereitstehenden Utensilien auszustatten und damit auf die Bühne zu gehen. Becks Anwälten zufolge könnten die allermeisten dieser Gegenstände bedenkenlos auf einem Kindergeburtstag ausgeteilt werden. Es werde zu keinem Zeitpunkt zu sittenwidrigen Verhalten aufgefordert, alles sei spielerisch zu verstehen. Beck selbst spricht in einem Video von einer ganz normalen Schauspielübung, zudem sei eine Medizinerin grundsätzlich vor Ort. Die Informanten sprechen unterdessen von Tools wie Dildos und Gummipuppen und schildern verstörende Bühnenszenen wie aus einem SM-Film. Befeuert worden sei die Dynamik durch Mitarbeitende Becks, die angeblich als Eisbrecher den Anfang machen sollten. Die Anwälte Becks bestreiten auch dieses Anfeuern zu sittenwidrigem Verhalten.
Grenzerfahrungen, die insbesondere für psychisch labile Menschen gefährlich sein können, sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Denn schon die Grundidee ist problematisch, auf der die Glücks- und Erfolgslehren vieler Vertreter der schillernden Szene fußen. Bereits als frühe Erfolgsgurus wie Jürgen Höller ihre Fans über glühende Kohlen laufen ließen, vermittelten sie ihnen das, was heute unter dem Buzzword Mindset läuft. Glück und Erfolg hängen nur von dir und deiner Einstellung ab. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist das jedoch Blödsinn. Die psychologische Forschung zeige, dass das Zutrauen in sich selbst zwar einen Teil des Erfolgs ausmache, aber nur einen kleinen Teil von ein paar Prozentpunkten, erklärt der Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning in der Sendung Coaching – Glück gegen Cash. Den Gurus der Szene jedoch gelingt es immer wieder, Menschen mit der Idee zu berauschen, alles, ja wirklich alles erreichen zu können, wenn nur das Mindset stimmt. Und man genug für sich tut. Und wenn man noch nicht erfolgreich ist, dann hat man schlicht noch nicht genug getan, sprich investiert.
Erst das gute Gefühl, dann schlechtes Gewissen. Was auf diese Weise entsteht, ist alles andere als das, was ein Coaching bewirken sollte, nämlich Empowerment und Selbstwirksamkeit. Stattdessen entsteht das Gegenteil, Abhängigkeit. Kellershohn interviewt in ihrer Sendung zwei Personen, die mit Mitte 20 ins Damian-Richter-Universum eingetaucht sind und denen genau das passiert ist. Einer der beiden sagt über den Coach: Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich es mit ihm geschafft habe. Und das ist der springende Punkt. Ich habe es nicht alleine geschafft. Er ist der Schlüssel. Ex-Fan Nummer 2 hat sich bei Richter selbst zum Coach ausbilden lassen. Auf die Frage, ob der Plan aufging, damit erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, sagt die Frau: Nein, dazu müsstest du erstmal aufsteigen. Aber dafür gibt es zu viele. Letztes Jahr waren es allein 800 Damian-Richter-Coaches.
Ein Ende der zwielichtigen Szene wird diese Übersättigung wohl dennoch nicht einläuten. Und das nicht nur zum Schaden vieler hilfesuchender Menschen, sondern auch all jener Business- und Life-Coaches, die sich an rechtliche, fachliche und ethische Standards halten. Verständlicherweise sind diese derzeit aufgeschreckt ob der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung. So berichtet Lars-Peter Linke, dass sich, seitdem die Publikumsmedien vermehrt über unseriöse Coachings berichten, viele besorgte Verbandsmitglieder beim DVCT gemeldet haben.
In Social Media versuchen Branchenvertreter wie er seither verstärkt, die aktuelle Medienberichterstattung einzuordnen und die aus ihrer Sicht noch zu wenig erfolgten Differenzierungen nachzureichen. Aus Linkes Sicht wäre schon viel gewonnen, wenn mehr Menschen bewusst wäre, was ein Coaching ist und was nicht. Wenn das Wissen um Kriterien für ein seriöses Coaching stärker verbreitet wäre und auch das Wissen darum, dass es Verbände gibt, die Coaches, bei aller Unterschiedlichkeit der zugrunde liegenden Schulen, nach einsehbaren Richtlinien zertifizieren. Der Coachingverband DBVC geht unterdessen in einer Stellungnahme zur Reschke-Sendung weiter und fordert: Es ist an der Zeit, dass sich die Politik mit dem Schutz unserer sowie auch anderer bislang ungeschützter Berufsbezeichnungen befasst.
Coaching als gesetzlich anerkannte geschützte Berufsbezeichnung? Ist das der Weg, der letztlich die Spreu vom Weizen trennen kann? DVCT-Mann Linke hält ein solches Vorhaben für wenig zielführend, da das Feld schlicht zu vielfältig sei, sich zu rasant weiterentwickle. Wolle man ein geschütztes Berufsfeld mit zig Spezialisierungsmöglichkeiten, ähnlich dem Arztberuf, etablieren, drohe Coaching zu einer unbezahlbaren Leistung zu werden, meint Linke. Zudem wäre es für Coaches dann schwieriger, mit neuen Ansätzen auf aktuelle Trends zu reagieren. Dass man allerdings auch ohne Gesetzesänderungen einen stärkeren Schutz des Berufsfeldes erreichen kann, davon ist Christopher Rauen überzeugt. Er hat die Initiative Coaching gemeinsam schützen ins Leben gerufen. Ihr Anliegen besteht darin, so Rauen, dass mehrere Verbände gemeinsam einen rechtssicheren, geschützten Titel entwickeln, der beispielsweise unseriöse Verkaufsmethoden ausschließt.
Unseriöse Verkaufsmethoden lassen sich freilich leichter in den Griff bekommen als fachliche Defizite. Aus Sicht von Coaching-Forscher Carsten Schermuli reichen aber gerade die mitunter bis hinein in die seriöse Coaching-Branche. Auch dort gibt es Kompetenzdefizite, gerade was die Fähigkeit anbelangt, zu erkennen, wo die eigenen Möglichkeiten enden, konstatiert der Wissenschaftler. So seien von 165 Business Coaches, denen er in einer Studie klinische und nicht klinische Fälle zur Beurteilung vorgelegt hatte, 2/3 bereit gewesen, mit einer Person an deren Problemen zu arbeiten, obgleich diese dafür eigentlich therapeutische Hilfe gebraucht hätte, zumindest ergänzend zum Coaching. Die Ursache dafür sieht Schermuli auch in Defiziten bei den Ausbildungen, wo das Thema Therapiebedarf erkennen häufig zu kurz käme und die Zugangsbarrieren zum Markt nicht besonders strikt gehandhabt würden. In seiner gesamten Zeit als Marktbeobachter sei ihm noch nie jemand untergekommen, der eine Coaching-Ausbildung angefangen, dann aber sein Zertifikat nicht erhalten habe. Und in 15 Jahren Forschung konnte ich in der zersplitterten Verbandslandschaft keinerlei Voranschreiten in Richtung ernsthafter Maßnahmen in Sachen Titelschutz erkennen, sagt Schermuli.
Auch Coaching-Experte Christopher Rauen, der mit seiner Initiative darauf hinwirken will, dass die seriösen Coaching-Verbände in Deutschland einen gemeinsamen Standard entwickeln, meint, dass ein Grundproblem darin besteht, dass die Verbände ihre Einzelinteressen verfolgen und sich darauf zurückziehen, man müsse sich eben nur ihren Standards anschließen. So hat es aber bisher nicht funktioniert, sagt Rauen und appelliert an die Verbände. Es wird Zeit, gemeinsam und zielgerichtet aktiv zu werden, um klarere Verhältnisse zu schaffen. Ansonsten überlasse man das Feld Personen und Organisationen, die Marketingbudgets haben, mit denen kein Verband mithalten kann. Und dann, so Rauen, schafft sich die Branche früher oder später selbst ab.
Sie hörten den Artikel Coaching-Branche unter Druck – das Pseudo-Coach-Problem von Silvia Jumpertz aus der Ausgabe Juni 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Netzwerkpflege in Unternehmen – die vergessenen Bindungen und Loud Quitting – Abschied mit Ansage.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.